Heute haben wir Sprüche 31 und da habe ich erstmal einen Anfang eine Frage an die Damen. Ich hoffe, dass mein Kabel so lang genug ist, dass mir jeder eine Antwort geben kann. Was versteht ihr unter einer tugendhaften Frau? Und da gebe ich dann von links nach rechts weiter. Jeder darf mal sagen, was versteht er unter einer besonderen
Tugendhaften Frau? Michael, das ist laut genug, das musst du da drunter.
Ja, tugendhaften Frau. Hat jemand eine Idee dazu? Von den Damen.
In jeder Beziehung ein Vorbild.
In jeder Beziehung ein positives Vorbild einer Frau. Was könnte man sich darunter vorstellen? Also ich bin jetzt ein Mann. Ich bin ein bisschen voreingenommen.
Hat einen guten Ruf, geht gut mit ihren Kindern, oben hat, also wie sagt man, Langmut.
Langmut?
Kein Zorn gegenüber den Kindern, Respekt. Mhm. Sie geht weise mit der Familie um.
Weise mit der Familie?
Christliche Werte vermittelt.
Christliche Werte vermittelt. In Richtung Partnerschaft, hat man eine Idee, tugendhafte Frau.
Kocht immer und putzt.
Steht sowas in der Bibel, dass eine Frau putzt und kocht?
Nein.
Aber sie schafft es nicht. Also ich hätte gar nicht die Bibelstelle, wo das steht, dass die Frau putzt und kocht.
Das war doch nur ein Scherz. Nee, ja. Aber sie muss halt eben die Familie managen und gucken, dass alles funktioniert.
Familienmanagerin.
Aber auch, wie in dem Kapitel steht, dass die genug Nahrung haben. Sagt ja, sie bereitet das Essen, steht da so
bei mir. Ja, also die bereitet das Essen.
Sogar früh am Morgen schon, vor Tagesanbruch.
Vor Tagesanbruch.
Ja. Sie steht hinter ihrem Mann und ist eigentlich das Aushängeschild für ihren Mann.
Was kann sie für ihren Mann tun und was kann der Mann für sie tun, dass sie tugendhaft bleibt?
Unterstützung in allem.
Unterstützung in allem? Und was kann der Mann tun, dass die Frau tugendhaft bleibt?
Das Gleiche. Ja, unterstützen und ermutigen. Und
ein bisschen Ehre.
Schätzen, ja.
Loben.
Sie ihre Arbeit anerkennen.
Lieben. Ja, anerkennen. Wenn das die Weisheit in den Sprüchen ist, dass es nicht nur an der Frau hängt. Das ist nur so weit dazu. Es gibt ja immer zwei. Ich habe Gott und Gott hat mich. Die Beziehung ist nur stabil, wenn beide Seiten voneinander lernen können oder beide Seiten voneinander Stütze und Unterstützung bekommen. Das ist nur so weit dazu. Also tugendhafte Frau bedeutet nicht, dass die Frau von sich aus tugendhaft ist, als immense Quelle der Energie, sondern tugendhaft bedeutet, sie zieht sich auch Ressourcen aus ihrer Umgebung, um tugendhaft zu bleiben. Also könnte eine Frau Ressourcen von einem Mann ziehen? Also was muss ich als Mann tun, um meine Frau zu unterstützen?
Wenn der Mann ein Vorbild ist, ich meine, geht schon.
Für uns Männer ja auch wichtig, ne? Wir brauchen ja auch Feedback.
Mein Mann ist sehr geduldig, also das ist schon für mich eine Tugend.
Aha. Dein Mann ist sehr geduldig. Also das ist die Haupttugend von deinem Mann. Dass er geduldig ist.
Ja, er wird nie zornig, langsam.
Ja.
Zorn,
ja. Aha.
Das sind so Sachen, die man sich schon abgucken kann.
Ja. Und da schöpfst du Kraft oder
ja,
Energie.
Kraft ist zu viel, aber es ist für mich schon.
Was schöpfst du denn davon, wenn er jetzt.
Ein Beispiel, dass ich mir auch
Beispiel.
Manchmal sage, ja, okay, du solltest schon was lernen.
Also, wenn es jetzt in dir kocht und dein Mann ist geduldig, dann. Ist das für dich ein Beispiel? nur mal als Beispiel.
Das hat mich früher auf die Palme gebracht, aber heute weiß ich, okay.
Aha. Okay. Also für mich ist nur wichtig, dass es halt im Endeffekt zwischen beiden Geschlechtern ein Geben und ein Nehmen ist. Das ist also extrem wichtig. Also die Frau ist nicht nur die Sonne, die strahlt, und der Mann, der Mond erscheint. Okay, das ist nur so mein Gedankenanriss für den Psalm oder die Sprüche 31. Kapitel. Ja, es geht zum Teil um die tugendhafte oder gewissenhafte Frau. Es geht zum Teil über andere Dinge. Und wir können mal nachlesen, was die Bibel dazu denkt. Zum Beispiel, was wir vorhin hatten, von wegen Kochen vor Morgengrauen. Das letzte Kapitel der Sprüche wird gekennzeichnet als die Worte des Königs Lemuel. Lemuel. Ein volkstümlicher Titel könnte lauten: Ein Rat darüber, was eine gute Frau wählt. Ein Rat darüber, was eine gute Frau wählt. Es geht um die gute Wahl. Eine gute Frau trifft eine gute Wahl. Eine Mutter unterrichtete also ihren Sohn, den Lemuel, über die Gefahren, die von einer zuchtlosen Frau in Vers 3 und von dem Wein Vers 4 bis 7 ausgehen, und dann erinnerte sie an seine Pflicht, für die Sache des Rechts einzutreten. Also zuchtlose Frau, Vers 3, hat die Mama schon mal gewarnt, sieh dich vor, und vor dem Wein, also dass man nicht mehr ganz nüchtern die Wahl trifft. Es gibt ja so diese berühmten Fälle, man wacht morgens auf, wer liegt neben einem? Also ich habe das mal morgens gehabt, meine Frau hat 4 Katzen. 4 Katzen. Ich habe mir immer einen Hund gewünscht. Ich wache morgens auf, meine Frau liegt neben mir im Bett. Wir haben noch ein Ehebett, sowas soll es noch geben. Manche liegen ja getrennt in irgendwelchen Zimmern. Auf jeden Fall wache ich auf. Was sehe ich? Nicht meine Frau, sondern das Gesäß meiner Katze. Und zwar frontal. Der Schwanz war über den Kopf gehangen, der Rest war im Gesicht gehangen. Und ich habe gesagt, Schatz, du siehst so verändert aus. Es ist die Frage, woran oder wohin oder wodurch oder wie auch immer mal erwacht. Und es sollte zumindest nicht in betrunken oder ähnlichen Zustand sein, wer weiß, was einem da begegnet. Das nur als Tipp für einen Mann. Ja, wir lesen weiter in Vers 1. Dies sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, die ihm seine Mutter lehrte. Über Lemuel ist uns außer der Tatsache, dass er ein König war, nichts bekannt. Also er war ein König. Möglicherweise war Lemuel ein Ismaelit, dessen Mutter aber aus Israel kam. Also Mama Israel, er Ismaelit. Zuerst also redet der König Lemuel über die Pflichten eines Königs, wie er es von seiner Mutter gelernt hat. Also der König hat erstmal von der Mama gelernt. Das ist ja immer interessant. Was lernt man alles von seiner Mutter? Seine Mutter richtete demzufolge die Anweisungen in den Versen 2 bis 9 direkt an ihn. Also die hat ihn gleich mal eingewiesen. Das aber ist ungewöhnlich, denn an den anderen Stellen in den Sprüchen sprach der Vater jeweils den Sohn an. Also hier in Sprüche 31 spricht die Mutter zum Sohn, nicht der Vater zum Sohn. Obwohl auch der Vater zweimal auf die Unterweisung der Mutter Bezug nahm. Wir lesen weiter die Verse 2 und 3. Was, mein Auserwählter, soll ich dir sagen, was du, Sohn meines Leibes, was, mein erbetener Sohn, lass nicht den Weibern deine Kraft und geh nicht die Wege, auf denen sich die Könige verderben. Lemuels Mutter wandte sich also an ihren Sohn. Das kommt schon aus der Aussage heraus, du Sohn meines Leibes. Das gibt beim Vater kein Problem. Auch der Begriff Könige in Vers 3 ist aramäisch. Ihr Gelübde könnte bedeuten, dass sie vor oder nach ihrer Empfängnis ein Gelübde abgelegt hatte, so wie es Hannah getan hatte. Die hatte auch ein Gelübde abgelegt. Dazu lesen wir jetzt in 1. Samuel, also dem 1. Samuel 1, die Verse 1 bis 11. 1. Samuel 1, 1 bis 11. Wer es zuerst hat, darf vorlesen.
Es war ein Mann von Ramatjaim, Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück, traurig, denn er hatte Hannah lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Hause des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Elkanah aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum issest du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türposten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und er soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen.
War also dieses Gelübde von der Hannah. Auf jeden Fall wollte sie ihm sagen, dass er ihr viel bedeutete. Sie warnte ihn nachdrücklich davor, dass der Ehebruch eine schlimme Wirkung auf den Geist und auf den Körper eines Menschen haben dürfte. Dann lesen wir weiter in Verse 4 und 5. Nicht den Königen Lemuel ziemt es, Wein zu trinken, nicht den Königen noch den Fürsten starkes Getränk. Sie könnten beim Trinken des Rechts vergessen und verdrehen die Sache aller elenden Leute. In den Versen 4 bis 7 warnt Lemuels Mutter vor den Gefahren des Alkoholismus. Wer kann von euch dazu ein Beispiel nennen? Zu den Gefahren des Alkoholismus. Zum Beispiel die Paragraphen der Straßenverkehrsordnung. Oder gibt es noch andere Beispiele?
Unfälle?
Zum Beispiel beim Auto, Verkehrsordnung. Führerschein abgenommen.
Oder?
Manche Leute trinken, werden sie aggressiv und prügeln sich.
Manche kommen ums Leben, wenn sie Auto fahren und betrunken sind.
Was könnte bei dem Alkoholismus bei der Familie passieren?
Bei der Familie, das kann
ja sehr schwer. Ein Vater trinkt.
Ja. Verliert seinen Job dadurch vielleicht.
Was könnte noch passieren in der Familie, wenn der Vater trinkt?
Er hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Zwar nicht mehr die Frau schlagen, macht die Ehe kaputt.
Was bedeutet das für die Familie? Wie sieht sie ihren Vater?
Respektlos. Ja.
Wenn ein Mitarbeiter in einem Betrieb trinkt, was passiert mit dem Mitarbeiter?
Gefeuert.
Warum? Ihr könnt doch trinken. Der Chef trinkt ja auch. Also der Chef hat jetzt zum Beispiel Cognac in den Schrank.
Weil er unzuverlässig ist.
Und der Mitarbeiter trinkt und wird gekündigt. Was ist mit dem Chef?
Schlechtes Beispiel.
Was haben die Mitarbeiter von dem Chef für einen Eindruck? Was glauben Sie, was der Chef kann oder nicht kann, wenn er trinkt? Also der Chef könnte zum Beispiel nicht richtig beurteilen, wie es im Betrieb zugeht. Was ist, wenn ein Politiker sagt, ich will nur ein Bier, sonst kann ich nichts mehr sagen. Da hatten wir zum Beispiel den Bundeskanzler Gerhard Schröder, das kann ich laut nennen, weil diese Biergeschichte, die geht ja in der Presse rum bis zu YouTube. Was haben die Deutschen für einen Eindruck von ihrem Bundeskanzler gehabt? gibt mir noch ein Bier oder.
Solange er nur eins trinkt, ist es nicht so schlimm.
Was könnte passieren, wenn ein Gemeindeleiter Bier trinkt?
Ja, meistens bleibt es ja nicht bei einem. Also wenn man anfängt, Alkohol zu trinken, dann wird man süchtig und dann kommt mehr. Und man sieht sich ja selbst nicht mehr im richtigen Licht.
Das ist mit Maß und Ziel, ne?
Ja, ich
denke, ein Bier ist jetzt kein Problem.
Wo fängt das
ein Bier und es mit
Jemand
wenn du merkst, es beeinflusst dich, dann ist es schlecht.
Ja.
Ne? Sagt der Paulus, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich nicht unter den Einfluss von irgendwas.
Die Sprüche selber sind weise. Sie verbieten den Alkoholismus nicht. Aber die Mutter von Lemuel warnt davor, dass man sich nicht mehr ganz in der Urteilskraft befindet oder dass man nicht mehr ganz den geraden Weg sehen könnte bei einer extremen Trunkenheit. Also irgendwo ist jeder in seiner Verantwortung gefragt, wie geht er mit diesen Problemen oder mit diesen Möglichkeiten um? Ich sage immer wieder, das Beispiel ist schon vom 1. Mose ab mit Adam und Eva und diesem berühmten Baum, wo man die Frucht pflücken konnte. Es konnte jeder Mensch sich überlegen, was bedeutet gut oder böse. Also die Entscheidung wird auch in den Sprüchen 31 jetzt nicht widerlegt. Jeder Mensch hat die freie Entscheidung, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Wie gesagt, in den Versen 4 bis 7 warnte Lemuels Mutter vor den Gefahren des Alkoholismus. Ihr Rat ist ein Widerhall aus den Kapiteln 20, Vers 1, das hatte ich schon behandelt, Kapitel 23, Vers 20, da gab es den Alkohol schon mal, und 29 bis 31. Die besonderen Gefahren der Trunkenheit für einen König oder für einen Führer, das kann ja heute ein Firmengründer sein oder jemand, der halt eben eine Firma leitet, dass sein Gehirn und seine Urteil vernebelt werden. Und das führt zur Ungerechtigkeit oder kann dazu führen. Also es kann sein, dass durch die Vernebelung des Gehirns ich nicht mehr richtig urteile. Kann passieren. Je nachdem, wie viel Promille. Das ist ja dieser berühmte Witz, wo der Polizei dann jemand in die Radar oder vielmehr in die Verkehrskontrolle reinkommt und dann sagt, blasen Sie mal. Und sagt, ja, blasen Sie zuerst. Okay, das nur nebenher. Wir lesen die Verse 6 und 7. Gebt starkes Getränk denen, die am Umkommen sind, und wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elends vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken. Bier ein starkes Getränk und Wein, hier in umgekehrter Reihenfolge als in Vers 4, wurde vielleicht als Betäubungsmittel oder als Medikament akzeptiert. Es gab ja früher nicht so viel. Heutzutage kann ich in jede Apotheke rennen für Schmerzmittel. Es gibt ja unheimlich viele. Es gibt sogar Internetapotheken. Früher war das nicht die Möglichkeit, zu einer Apotheke zu rennen. Also es gibt zum Beispiel diese berühmte Fälle, wo in Kriegen Beine amputiert wurden und die Leute noch Schnaps gekriegt haben, dass sie nicht so viel davon gespürt haben. Es galt damals als Betäubungsmittel oder bei bestimmten Operationen. Erste wichtige Operation für die Frauen war übrigens der Kaiserschnitt. Da war den Damen erlaubt, Alkohol zu trinken vor der Geburt. Das ist nur so nebenher der Kaiserschnitt. Um körperliche Schmerzen oder tiefe Bitterkeit, um die Schmerzen Sterbender zu lindern. Selbst Sterbenden hat man zum Teil Alkohol gereicht. Doch diese Verse können auch bedeuten, dass, obwohl andere das Getränk als eine Art Fluchtmittel gebrauchen, sollte es der König nicht als Fluchtmittel benutzen. Also ein König sollte immer klaren Verstandes sein. Einer der Führer ist über eine Gemeinde, über eine Gesellschaft, sollte nicht trunken herumlaufen, weil er muss ja jederzeit 24 Stunden, 365 Tage im Jahr eigentlich klaren Verstandes sein. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen?
Ich würde auch sagen, Leiter der Familie, ne? Weil wir es hatten von dem
zum Beispiel
Vater,
Leiter,
ne?
Leiter der Familie. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen?
Irgendwie verwundert mich der Vers, oder die Verse 6 und 7. Weil es ist ja eigentlich was, was wir so als Christen nicht machen würden. Jemanden, dem es dreckig geht, dann erst recht noch was zu trinken geben.
Das war in den damaligen Zeiten vielleicht eine der Möglichkeiten, die geraten wurden. Aber die Mutter Nemuels hat geraten, dass er als König das nicht macht. Also dass er nicht Flucht nimmt im Alkohol. Das Problem war, dass der Alkohol damals anerkannt war als Medizin, als Medikament für Kranke.
Ja gut, heute gibt man ja dann sterbenden Morphium oder so, dass sie eben
keine zum Schmerzen Betäuben, dass halt die keine Schmerzen empfinden. Es geht ja bis hin, es geht bis hin zur Operation. Also wenn jemand operiert wird, wird er nicht bei wachem Leibe zerschnitten, sondern da gibt es halt eben eine Vollnarkose oder eine Narkose über die Wirbelsäule. Aber das hat dann nichts damit zu tun, dass ich das permanent konsumiere. Das Problem an dem Genussmittel ist der Konsum. Sucht ist an sich ein permanentes Problem. Und das Suchtverhalten, wenn man das kennt, kann man es unterscheiden von dem Mal, wo ich das einsetze, zu dem generellen, in dem ich mich aufhalte. Suchtpotenzial bedeutet immer, ich habe in mir ein Bedürfnis, dass entsprechende Sucht befriedigt wird. Es geht sogar bis hin, dass die, die abhängig sind, ständig gucken, habe ich noch die Suchtmittel daheim? Sind noch genügend Zigaretten im Haus? Sind noch die Flaschen Wein im Keller? Das heißt im Endeffekt Sucht, weil es ist eine Abhängigkeit. Das ist der Unterschied zu dem, dass ich bei jemandem eine medizinische Untersuchung mache, ich muss ihm ein Betäubungsmittel geben, der fragt nicht nach dem Mittel, sondern der kommt, weil er jetzt Schmerzen hat im Knie. Und dann kriegt er vom Arzt das verordnet, das weiß er gar nicht, und in dem Moment kriegt er die Spritze und er hat eine entsprechende Schmerzstillung, die die Behandlung erleichtert. Während beim Suchtmittel geht es nicht um die Therapie, sondern es geht eigentlich um eine Abhängigkeit. Das ist der Unterschied zwischen Suchtmittel und Behandlung. Zum Beispiel Günther hat sein Bein operiert bekommen, der hat bestimmt nicht vorher gewusst, wie er operiert wird, was alles auf ihn zukommt, bis hin zur Narkose. Der war froh, dass die Schmerzen weg waren und dass das Bein wieder am Heilen ist. Oder mein Sohn, der ist mit dem Kopf auf eine Betondecke aufgeknallt, da musste man ins Krankenhaus, der muss genäht werden, hat er Spritzen gekriegt. Mit 9 Jahren wollte er bestimmt keine Betäubungsspritze unter die Haut gemacht bekommen. Der Unterschied ist Behandlung, Therapie und Abhängigkeit. Und wovon mache ich mich im Leben abhängig? Es kommt halt darauf an, wo ich dann suche. Und das kommt in diesen Sprüchen 31 raus. Wo suche ich eigentlich meinen Lebensinhalt? Wo sucht den meine Partnerin? Und ist das im Endeffekt das, was ich suche? Also sie hat als Mutter genau erkannt, wo diesem Lemuel seine Schwächen sind. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, unter anderem in den Büchern. Dann lesen wir mal weiter in Versen 8 und 9. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Diese zweite Erwähnung des Rechts in solch einer kurzen Erörterung spricht ganz deutlich für eine ungeheure Bedeutung. Also die Mutter hat es sehr hochgestellt. Einen König wird man als einen gerechten und gütigen Mann ansehen, also gerecht und gütig, wenn er sich für diejenigen einsetzt, die sich nicht selbst verteidigen können. Fallen einem da oder fallen euch Menschen ein, die sich für andere Menschen eingesetzt haben, die sich nicht verteidigen können? Könnt ihr gern Beispiele nennen. Welchen Menschen gibt es, der sich für andere eingesetzt hat, die sich selber nicht für sich selber sorgen können oder sich nicht selber verteidigen können? Berühmte Beispiele.
Mutter Teresa.
Ein Beispiel.
Martin Luther King.
In dem Sinne für die Rechte der Schwarzen. Wer hat sich noch für andere eingesetzt? wird spannend.
William Wilberforce.
Zum Beispiel. Na, müsste ja eigentlich knallen hier. Jetzt müssten ja noch jemand. Einer, der sich eingesetzt hat. Der andere.
Gladys Elwood.
Jesus,
Mensch. Ah! 100 Punkte.
Ich habe gehört, Sie fragen,
auf den habe ich gewartet. Aber die anderen sind alle genauso gut. Aber Jesus Christus. Das war mal spannend. Da fallen einem ja 1000 Leute ein. Aber Jesus kommt immer eigentlich mal zum Schluss. Das ist immer interessant.
Aber ja. Ich habe gedacht, wir sollen.
Ja, habe ich auch gedacht.
Berühmte Persönlichkeiten.
Ja, genau.
Das hat für mich jetzt so geklungen, wie so eben.
Ja, Jesus war berühmt. Aber du hast schon recht, man denkt immer erstmal an diejenigen in den Medien. Für mich ist immer bedrückend, dass die Medien so viel Macht haben und dass sie sich so einprägen. Aber okay, die waren alle wichtig. Die haben in meinem Sinn auch zum Teil Jesus irgendwo nachgefolgt. Martin Luther King ist ein Beispiel. Und der hat bestimmt aus dem tiefen Glauben heraus für die Rechte der Menschen sich eingesetzt. Oder Mutter Teresa. Aber die Basis war jemand anders. Den könnt ihr immer wieder in der Bibel finden, im Neuen Testament. Nur Mut. Der beste Mensch, den wir gefunden haben, ist hier drin. Ich habe jetzt übrigens eine neue. Die für ihn also keine Bedrohung darstellten und die ihm nur wenig geben konnten. Das ist so. Er soll gerecht richten, und zwar ungeachtet des sozialen Status eines Menschen. Der Begriff für notleidend, der nur hier an dieser Stelle im Alten Testament vorkommt, nur an dieser einen Stelle in Vers 9, meint einen Dahinscheidenden, das heißt, er macht es nicht mehr lange. Notleidend bedeutet hier im Alten Testament, speziell dieser Stelle, das ist kurz vor Torschluss. Die Armen und die Elenden, die leicht unterdrückt werden, sollen auch Könige in Schutz genommen werden. Der letzte Abschnitt der Sprüche ist ein Loblied, das eine tüchtige Frau rühmt. Die 22 Verse beginnen jeweils mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Also wir kommen jetzt zu der tüchtigen Frau und dem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Das ist dann so gegliedert. Wir lesen weiter in Vers 10. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, der ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, das kann man sich mal über die Zunge zergehen lassen, gerade als Mann, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Da sehe ich mal, was ich mit 50 Jahren die ganze Zeit bei mir habe.
Hier steht es aber auch schön.
Die Frau mit einem edlen Charakter wird ebenfalls in Kapitel 12, Vers 4 erwähnt. In Kapitel 12 der Sprüche, Vers 4, kommt diese edle Frau auch vor. Ruth wurde eine Frau von edlem Wesen genannt. Dazu lesen wir mal das Kapitel Ruth, jetzt Kapitel 3, Vers 11. Wer es zuerst hat, darf lesen. Ruth 3, Vers 11.
Nur Vers 11?
Ruth 3.
Ja, nur 11, oder?
Vers 11.
Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun. Denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du ein tugendsames Weib bist.
Mhm. Dankeschön. Der Begriff für edlen Charakter wird in 2. Mose 18, 21 mit tüchtig übersetzt. Also edel ist tüchtig. Die Frage, wer kann finden, meint nicht, dass es eine solche Frau nicht gibt. Tja, das könnte man als Mann halt suchen. Gibt es denn so eine Frau überhaupt? Sondern, dass diese Frau Bewunderung verdient, denn es gibt sie wie die edlen Männer, jedoch nur selten. Eine tugendhafte Frau gibt es nur selten. Also, wenn ich davon ausgehe, dass alle Frauen, die hier am Tisch sind, tugendhaft sind, dann haben wir einen großen Reichtum hier im Saal. denn die tugendhaften Frauen sind wertvoller als Edelsteine. Das muss sich jede Dame jetzt hier am Tisch auf der Zunge zergehen lassen. Tugendhafte Frauen sind edler als Edelsteine. Vers 11 und 12. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Das ist schön.
Schön wäre es.
Der Ehemann der tüchtigen Frau wird dreimal erwähnt und auch Vers 12 spricht von ihm. Er hat volles Vertrauen zu ihr. Der Mann hat volles Vertrauen zu ihr. Ihre sorgfältige Haushaltsplanung. Ihre sorgfältige Haushaltsplanung vermehrt den Besitz der Familie. Ihrem Mann fehlt nichts an Haushaltsgütern. Oh. Diese Frau handelt selbstständig. Diese Frau handelt selbstständig und ist nicht von ihrem Mann abhängig. Oh. Und er erfährt Gutes von ihr. Toll. Sie unterstützt und ermutigt ihn. Sie ist treu und steht ihm ihr ganzes Leben lang zur Seite. Ihr ganzes Leben lang zur Seite. Also, der Mann hat volles Vertrauen zu seiner Partnerin. Sie hat eine tolle Haushaltsplanung. Das stimmt immer. Und sie vermehrt sogar das, was in der Familie wichtig ist. Besitz in der Familie ist nicht nur das Geld, sondern auch der Familienzusammenhalt. Die Erziehung. Besitz in der Familie ist zum Beispiel im Alten Testament die Familie. Viele, viele Kinder werden groß, die halten dann den ganzen Betrieb zusammen. Besitz in der Familie ist halt auch gleichzeitig Erziehungssache. Wo erziehe ich denn meine Kinder hin? Da kommen wir auf ein interessantes Thema. Was hat die Frau für eine Aufgabe in der Erziehung? Frage an die Damen.
Alles.
Was könnte denn die wichtigste Aufgabe der Frauen sein in der Erziehung?
Die Kinder lieb zu haben. Der auch, aber der sorgt für Zucht und Ordnung daheim.
Also die Frauen zeigen Liebe, die Männer zeigen Zucht und Ordnung.
Aber wenn es doch wirklich richtig laufen soll, dann ist der Mann das Oberhaupt der Familie und somit auch für die Kindererziehung zuständig.
Also
wenn es richtig
Mann,
läuft, das sagt doch die Bibel auch, oder?
Der also Mann ist für die Erziehung zuständig.
Ja, wenn der aber ja, nicht
das
da
sagt
ist,
die Bibel ganz
klar.
Das grobe Vorgeben. Ich sag ja, wenn es richtig läuft, also wenn es so läuft, wie die Bibel das sagt, ist schon der Mann das Oberhaupt der Familie und damit auch für die Erziehung der Kinder zuständig. Die Sprüche reden ganz oft, dass der Vater seine Kinder züchtigt. Da steht nie, die Mutter züchtigt ihre Kinder.
Was macht die Mutter in der Erziehung?
Sie hat sie lieb und grüßt sie hinterher.
Also der Vater haut den Kindern eine Runde und die Mutter tut sie grüßen.
Nein, das sage ich ja gar nicht, sondern züchtigen heißt ja nicht, dass man sie prügeln soll, sondern Züchtigung heißt ja zurechtweisen und erziehen in dem Sinne. Also ich sage nur das, was ich in den Sprüchen gelesen habe.
Also es ist ein wahrer Kern in dieser Aussage drin. Die Mutter zeigt Liebe. Weil Liebe, wo soll das Kind die Liebe erfahren? Darum sage ich immer, Gott ist keine Geschlechtsperson. Gott ist überall da, in den Frauen und in den Männern. Das ist eine weise Erkenntnis in den Sprüchen. Weil man kann nicht sagen, Gott ist jetzt nur männlich. Und Gott ist jetzt nur weiblich, sonst hätte ja Gott nur eine Seite geschaffen. Gott hat beide Seiten geschaffen. Und für beide Seiten hat er eine Aufgabe. Und die hat er weise verteilt.
Aber der Mann sollte genauso die Liebe den Kindern zeigen wie die Frau.
Genau.
Und vor allen Dingen durch die Zurechtweisung kommt ja die Liebe raus. Dass
ist
Gott,
ja, Teil von
ja, es ist ja ein Teil davon. Gott
deshalb gibt es
ja
gibt keine, gibt es keine speziellen Aufgaben für Männer und für Frauen. Ich amüsiere mich immer über diese Fangfrage, sondern beide Teile sind genauso verantwortlich. Denn wenn die Mutter sagt, geh du nicht auf die Straße, muss ja das Kind hören.
Ja, und soll die sich absprechen?
Nein, die müssen sich einfach einig sein.
Genau. Sie müssen sich einig sein in der Erziehung, sie müssen sich absprechen. Und das heißt, beide Teile haben Verantwortung. Es ist keiner für einen speziellen Bereich in der Erziehung zuständig, denn beide, und das weiß man auch zum Beispiel in der Erziehung, für Jungen ist es unheimlich wichtig, dass die Liebe von den Vätern kommt. Das ist erschreckend, wie wenig Väter noch Liebe an ihre Kinder weitergeben. Ich habe meinen Sohn mit nacktem Oberkörper ins Bett genommen und habe ihn lieb gedrückt. Und ich sage immer, beide Teile sind für beides zuständig. Sie müssen sich nur einig sein, wie die Aufgabenverteilung ist. Und da ist immer das Erschreckende, dass halt eben in der Partnerschaft der eine sagt, du machst das und ich mach das. Und wenn es dann auf der Seite nicht läuft, dann geht es halt schief.
Meistens ist es ja so, dass der Vater den ganzen Tag arbeiten ist und die Mutter eher bei den Kindern ist.
Ist aber nicht mehr heutzutage so, denn heutzutage arbeiten beide. Wo gibt es noch eine?
Ja, aber trotzdem ist in den ersten Jahren die Mutter beim Kind. Ja.
Sollte sein.
Und deswegen
aber
finde ich auch, dass von der Mutter mehr Erziehung eigentlich rüberkommt.
Ist richtig.
Wir müssen beide arbeiten.
Ist richtig deine Anregung. Es ist richtig deine Anregung, aber die Gesellschaft wird sich ändern. Und es wird in der Richtung laufen, dass beide Vollzeit arbeiten. Wir kennen das aus Amerika, da haben die Eltern drei Jobs, drei, um die Krankenversicherung zu bezahlen. In verschiedenen Ländern ist es so, in Amerika ist es extrem, weil die Krankenversicherung erst ab dem 60. Lebensjahr greift. In Amerika. Das heißt, wir haben nicht dieses Sozialsystem wie hier, die Leute müssen Fulltime arbeiten. Die gehen putzen, die gehen kochen, die gehen schaffen. Und sind den ganzen Tag weg und die Kinder kriegen Zettel auf den Tisch, wo steht, wo es Essen ist, wo es Trinken ist.
Aber trotzdem finde ich, sind Kinder mehr von Frauen geprägt, weil diese ganzen Kindermädchen, das sind meistens Mädels, dann, wenn du es in eine Kita bringst oder wie auch immer.
Genau, und daran sieht man, wie verschoben das Bild in der Gesellschaft ist.
Ja. Man sieht absolut auch Bett an den Trennen, wenn sich die Eltern trennen, wo bleiben die Kinder?
Meistens bei der Frau.
Meistens bei der Mutter.
Ja, das ist vom Gesetz her so geregelt.
Der Vater ist schon stärker. Ja. Und die Erziehung
das ist von dem Gesetz so geregelt, weil die Mutter an sich die Schutzbefohlene gilt für die Kinder. Deshalb ist das vom Recht so geregelt. Im deutschen Recht ist es so, dass es den Müttern zufällt.
Nein, stopp. Das stimmt nicht mehr. Das haben die geändert, das stimmt nicht. Ja. Es haben beide das gleiche Recht.
Kinder dürfen
zufällig. Inzwischen ja.
Aber
es war vorher so gewesen.
Ab 16 darf
mittlerweile hat der Vater das Recht, wenn er als Vater eingetragen ist,
wo man wohnen will, wenn man...
Ja, wenn du, das kannst du selber entscheiden, aber es war vorher so, bis 2000 war es so, oder bis vor kurzem war es so, dass die Kinder automatisch zur Mutter gekommen sind, wenn die sich bei einem Scheidungsfall, und das stimmt nicht mehr, das ist nicht mehr so. Es ist nicht automatisch, dass die Kinder zur Mutter gehen, mittlerweile hat der Vater das gleiche Recht wie die Mutter. Und das finde ich eigentlich ganz okay.
Ja.
Also...
Trotzdem blöd, wenn die nicht beide Elternteile haben.
Ja, nee, ich sag nur, also es stimmt nicht
mehr. Wenn die Mutter das Kind abtreiben will, dann hat der Vater nichts zu tun.
Gar nichts, nee. Auch wenn er nicht als Vater eingetragen ist, ne? Weil so in Beziehungen, die einfach zusammen wohnen, ist das echt so.
Also ich lese nochmal die Erklärung von Verse 11 und 12 vor. Der Ehemann der tüchtigen Frau wird dreimal erwähnt und auch Vers 12 spricht von ihm. Er hat volles Vertrauen zu ihr. Ihre sorgfältige Haushaltsplanung vermehrt den Besitz der Familie. Ihrem Mann fehlt nichts an Haushaltsgütern. Diese Frau handelt selbstständig und ist nicht von ihrem Mann abhängig. Und er erfährt Gutes von ihr. Sie unterstützt und ermutigt ihn. Sie ist treu, steht ihm ihr ganzes Leben lang zur Seite. So, dann kommen wir zu Versen 13 und 14. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Wie ein Kaufmannsschiff. Ihren Unterhalt bringt sie von fern. Ja, sie ist damit beschäftigt zu weben und zu nähen. Sie verwendet Wolle und Flachs und Leinen, das aus Flachs gemacht wird. Leinen wird aus Flachs gemacht. Mit fleißigen Händen oder wortwörtlich mit der Wonne ihrer Hände. Mit der Wonne ihrer Hände. Das geht daraus hervor, dass sie sich an ihrer Arbeit erfreut. Also das heißt nicht unbedingt nur mit Wolle machen, sondern dass sie sich an ihrer Arbeit, das ist ja heutzutage mal was anderes, erfreuen kann. Welche Frau erfreut sich an ihrer Arbeit?
Ich. Ich.
Auf jeden Fall.
Ja, voll.
Ich putze voll gerne. Genau.
Ich koche. Ich fühle mich voll gerne.
Da kommst du mal vorbei.
Das ist toll.
Es gibt doch
da kommst du schon in die
Weißt du, das ist so ein Ding.
Ja, kein Problem. Ich meine, solange ich nicht stricke oder so muss, ist das kein Problem. Da engagiere ich dann den Benni für mich, wenn ich das mal machen muss. Ja, ist okay.
Das hat irgendwo einen Haken.
Also diese tüchtige Frau geht auch einkaufen. Ho!
Also
ich sehe viele tüchtige Frauen im Supermarkt. Sie ist Kauffahrtschiffen gleich. Wenn man früher das Mittelalter kennt mit Kauffahrtschiffen, was waren das für Brummer, die durch die Meere gekommen sind? Kauffahrtschiffen.
Kaufmann.
Ja, Kauffahrtschiffen.
Handelsschiffen.
Also Handelsschiffen, Kauffahrtschiffen. Während der jetzt Mittelalter kennt mit der Hanse, da gab es diese ganz bauchigen Schiffe, wo viel reinging.
Handelsschiffe waren halt so große baurige Dinger, die perfekte Frau. Also.
Die ungewöhnliche Handelswaren aus anderen Orten herbringen. Also es heißt auch mal was Neues. Sie bringt auch interessante und ungewöhnliche Dinge von ihrem Einkauf mit nach Hause. Also es heißt, es geht um Schmuck, um Ausstaffieren vom Haushalt. Der Wunsch, den eigentlich auch eine Frau hat, irgendwo alles zu gestalten. Das, was die Männer ja nicht haben. Die Männer machen eher was kaputt, die Frauen gestalten. Wir lesen weiter Verse 15 und 16. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihr zukommt oder was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Obwohl sie Hilfe im Haushalt hat, steht sie trotzdem früh auf. Also obwohl sie Hilfe im Haushalt hat, ist sie früh dabei. Bevor der Tag anbricht, um die Mahlzeiten vorzubereiten und um ihren Knechten die Arbeit zuzuweisen. Also sie war nicht nur Meisterin der Küche, sondern auch Managerin des Betriebes. Das war schon damals so. Die Tatsache, dass die Frau erwägt, ein Feld zu erwerben und es dann auch kauft, hat manche Ausleger dazu veranlasst, die Richtigkeit dieses Verses in Frage zu stellen. Denn so wird argumentiert, es waren Frauen in jener Zeit gar nicht gestattet, solch einen Kauf zu tätigen. Und das nicht so ganz zuordnen können. Aber in diesem begüterten Haushalt stand ihr offensichtlich Geld zum Investieren zur Verfügung. Also der Lemuel hat eine Mutter gehabt, die Money, Money, Money hatte. Dann pflanzt sie aus ihrem Ertrag der verschiedenen Investitionen einen Berg Weinberg an. Sie hatte also Geschäftssinn und sie hat hart gearbeitet. Also das war eine taffe Mutter von diesem Lemuel. Also die ist früh morgens aufgestanden, die hat ihren Knechten gesagt, wo es lang geht, Essen gekocht und Weinberg gekauft. Und den auch noch dann so weit hergerichtet, wie es dem Geschäftssinn nötig war. Hat hart gearbeitet. Wir lesen die Verse 17 und 18. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt des Nachts nicht. Sie arbeitet tatkräftig, wortwörtlich, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und mit Energie. Also arbeiten tatkräftig bedeutet Lendengürten mit Kraft und Energie. Sie hatte ihrer Arbeit gegenüber eine gesunde Einstellung. Und schließlich werden hier noch einmal ihre in Weisheit geführten Geschäfte erwähnt. Die Tatsache, dass ihre Lampe nicht erlischt, spricht von ihrer Vorausplanung. Also das heißt nicht, dass nachts nicht dunkel ist und sie schläft, sondern es geht um die Lampe des Vorausdenkens. Die fünf Jungfrauen, deren Lampen nicht verlöschen, wurden ja für ihre Voraussicht gelobt. Dazu haben wir ein Beispiel aus Matthäus 25, Vers 4 und nachher aus Hiob 18, wenn das Licht verlöscht, Vers 6. Da lesen wir gerade mal Matthäus 25, Vers 4. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Und dann noch Hiob 18, Vers 6. Wer zuerst hat, darf zuerst.
Das Licht wird finster werden in seiner Hütte und seine Leuchte über ihm verlöschen.
Also das eine ist das kluge Voraussehen der Jungfrauen und das andere ist das Verlöschen des Lichts in der Lampe. Vers 19 bis 22. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Sie fürchtet für die ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Die tüchtige Frau stellt Kleidung her, indem sie Wolle oder Flachs auf einem Spinnrocken spinnt. Hat jemand schon mal sowas gesehen?
Ja.
Wie sieht denn das aus? Was macht denn da die Frau?
Die
spinnt. Die Frau spinnt.
Sie zupft die, dass sie zupft.
Genau, zuerst wird die Wolle so um das Ding gewickelt, dann wird es rausgewickelt und dann wird ein Faden gesponnen.
Hast du recht.
Wir haben so einfach.
Also zuerst mal hast du so einen Wollknäuel gehabt. Ein großes Wollballen. Dann hast du so